Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir haben ja ganz schwierige Themen eigentlich. Die Liste der Nationalmannschaft für die Six Nations ist offiziell veröffentlicht, heute frisch von der Presse. Wir haben Champions Cup, Challenge Cup, wir haben Spiele, die stattgefunden haben. Pro D2, mit einigen sehr spannenden Topspielen. Vor allem im Abstiegskampf, also eigentlich kein Topspiel. Und Spiele, die stattgefunden haben, obwohl der Rest der Stadt evakuiert wurde. Dazu aber später mehr, weil ich das doch ein wenig kontrovers finde. Aber kontrovers ist, glaube ich, auch das Thema, mit dem wir einsteigen, Oskar. Es gab eine Situation im Champions Cup Duell zwischen der Section Paloise in Pau im Stade du Hameau und den Stormers. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben gesagt, wir überraschen uns ein wenig. Deswegen dachte ich, ich starte mal mit dem Thema rein. Karl Dixon, der Schiedsrichter, über den man ja im Rugby normalerweise nicht allzu häufig redet, stand in anderthalb Situationen etwas mehr im Mittelpunkt des Geschehens, als vor allem den Heimfans sicherlich lieb gewesen wäre. Was ist passiert und findest du diese...
Du musst mich erstmal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich sehe nur Powered verloren, 24-26.
Ja, also die Situation ja war folgende. Eigentlich. Dass die Bulls, habe ich gesagt, dass sie gegen die Stormers gespielt haben? Nein, natürlich gegen die Bulls. Die Bulls hatten einen Maul.
Die Vodacom Bulls. Ich glaube, früher hießen die Blue Bulls. Zu Super Rugby-Zeiten, oder?
Ja, die gute alte Zeit. wobei, damals hießen sie auch schon so. Hatten einen Maul 5 bis 10 Meter vor der Linie von, oder der Mahllinie von Po. Und Karl Dixon hat, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil der Maul hat nicht wirklich gestoppt. Aber eigentlich ist das, was passiert ist, dass der Schiedsrichter den Ballträger ganz hinten am Maul von den Bulls eigentlich fast vom Ruck weggezogen hat, um ihm die offene Linie... Oder um ihn auf die offene Linie zur Mahllinie zu bringen, der dann natürlich auch einen Versuch gelegt hat. Also er hat ihn nicht irgendwie angetippt, irgendwie erster Halt oder was auch immer, was man normalerweise irgendwie sieht, sondern hat ihn wirklich, ist rangegangen und hat ihn physisch am Trikot in Richtung der Lücke gezogen, wo er einfach durchlaufen konnte.
So, und das hört sich jetzt so verrückt an. Ich gebe das jetzt mal hier ein und dann will ich das sehen. Den letzten Versuch. Wie findest du es denn? Gib mal deine Einschätzung an der Zeit, mache ich hier mal Recherche.
Vielleicht die zweite Szene vorweg. Es gab noch eine zweite Szene, wo die man ihm vorwirft, wo er angeblich einen Verteidiger auf der Mahllinie blockiert hätte, aber ehrlicherweise, ja, stand da ein bisschen im Weg, sicherlich, aber das war meiner Ansicht nach keine Absicht und der Versuch wäre so oder so gelegt worden. Aber die Situation ist schon... Also kann mich nicht erinnern, mal irgendwas in die Richtung auf einem Rugbyplatz gesehen zu haben. Und es...
Meinst du den Versuch in der 72. Minute, wo die Bulls mit einem Pick-and-Go den Versuch legen und Karl Dixon sozusagen in der Lücke stand, die dann von den Bulls angegriffen wurde? Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ziemlich lustig. Ich habe es gerade vor mir. Karl Dixon stellt sich in die Lücke. In die Lücke möchte dann auch der Verteidiger rein, um da zu verteidigen. Und während sozusagen die Bulls das Pick-and-Go starten, geht dann Karl Dixon, sag ich mal, geht aus der Lücke raus, nur um dann wieder in diese Lücke reinzugehen. Und blockt dann halt den Spieler, der genau diese Lücke halt verteidigen möchte.
Ja, das ist die zweite Situation. Die finde ich... Also ich finde sie nicht ideal gelöst, aber ich denke, na gut, passiert.
Kann passieren, oder?
Ich meine, den Versuch in der, ich meine, es müsste jetzt die kurz vor der 30. sein, weil, genau, ich weiß, hast du die 5,5 Minuten
zusammenfassend? Die 9. Minute bei B, aber welcher Versuch war das?
Der Versuch in der 29. Minute, beziehungsweise kurz vorher, der Maul steht.
Ich hab's, aber jetzt hab ich's ja. Ja, also die gewinnen die Gasse, die drücken und er zieht ihm am Trikot, als würde er ihn losschicken wollen. Ja, das ist komisch. Das ist tatsächlich komisch.
Also
Ah, ich guck's mal normal an sofort.
es ist halt, also der Maul steht, er hat beide Hände oben, wobei ich nicht weiß, ob er, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Schiedsrichter wirklich so eindeutig darauf aufmerksam oder auf irgendwas aufmerksam macht. Also, dass der Schiedsrichter den Spieler wirklich fast vom Maul wegzieht
Nee,
und.
ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Weil ich das Maul nicht nach vorne und nach zurück bewegt, kann auch die 9 nicht ran. Er hat ja beide Hände oben. Und er sagt ihm, der Ball muss gespielt werden. Und deswegen, er tippt dem ja so ein bisschen auf den Rücken. Und dann zieht er ihn halt wirklich raus. Dann zieht er ihn richtig am Trikot.
Und
Und das, dann geht er dann auch raus und legt dann auch einen Versuch.
ich finde, also ich will Karl Dixon nichts unterstellen. Also ich will ihm halt wirklich nichts unterstellen. Wie gesagt, ich glaube, die zweite Situation an der Mållinie, die ist ein bisschen unglücklich. Aber gefühlt geht das einen Schritt zu weit. Weil wenn der Ball nicht gespielt werden kann, dann ist es ja eigentlich, könnt ihr auch weiterlaufen lassen und sagen, das ist ein Maul, ist ein Gedränge für Po. Es ist ja nicht seine Aufgabe, den Ball spielbar zu
Ja, also
machen.
er sagt den ersten Stopp an. That's once, sagt er. Und dann sagt er, use it, use it, use it. Also spiel den Ball. Und dann sagt er ihm, break away, break away, break away. Und weil er den Ball benutzen muss. Und dann zieht er ihn halt raus. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm.
Ich finde, es geht ist drüber. Wenn ich ehrlich bin.
Sagst einfach dann Freitritt für Po.
Ja, wenn der Ball nicht spielbar ist, dann muss es ein Freitritt für Po sein, aber kann doch nicht sein, dass der. Also selbst Antippen des Spielers finde ich ungewöhnlich.
Aber ja.
Und ihn so am Trikot zu ziehen, habe ich ehrlicherweise noch nie erlebt. Also ich weiß
Wobei
nicht,
ich
wie
mir
es
auch
dir
denke,
geht.
ist der Dicken so stark, dass er da den Hakler rausziehen kann? Vielleicht wollte er da sowieso aufbrechen. Er sagt ja auch, dass er aufbrechen soll.
Naja, aber
Vielleicht wird da auch, sag ich mal, ein Fass aufgemacht, was es gar nicht aufzumachen gilt.
Nee, ich sag ja nicht, dass er ihn wirklich physisch weggezogen hat, aber er hat ihn ja schon am Trikot gezogen.
Ja, es sieht nicht gut aus, da gebe ich dir recht. Es sieht nicht gut aus.
Ja, also ich find's kontrovers ist vielleicht das richtige Wort. Vielleicht
Gab
guck
es denn
mal.
O-Töne von den Spielern nach dem Spiel oder was aus der Presse? Was haben die denn gesagt?
Naja, es haben sich mehrere ehemalige französische Schiedsrichter zu Wort gemeldet, unter anderem Laurent Cardona, der gut sicherlich auch ein gewisses Eigeninteresse hat und nicht unbedingt ganz unkontrovers in den Medien ist, aber trotzdem, er hat das sehr heftig kritisiert, sehr hart kritisiert. Auch Sebastian Piccheroni war nicht begeistert, der Trainer von Pau, was nachvollziehbar ist, aber er ist natürlich auch nicht objektiv. Also Presse ist ein wenig skeptisch, was die Situation angeht. Ich würde jetzt noch nicht von Schiebung reden,
Weil
wenn
ich sehe
überhaupt
es
nur
halt
von
so,
Ziehung,
ne? Erstens ist die
aber.
Gasse nicht gerade eingeworfen. Da hätte man natürlich auch einfach gegenspringen können, aber weil Po nicht springt, wird die Gasse nicht abgepfiffen. Da hätte man natürlich auch einen Block erstmal hoheben können und dann hätte man ja auch den Hakler einfach tackeln können. Da wurde ja gesagt, dass er aufbrechen soll. Das hat ja auch Po verstanden halt, ne? Aber wenn man dann natürlich nicht von der Linie wegkommt und dann stehen bleibt, dann wird man halt vom Acker van der Merwe, das ist auch übrigens ein wunderschöner südafrikanischer Name ist, wird man halt überrannt.
Ich finde es ein wenig. Du, wir werden sehen, ob da noch irgendwas rauskommt oder ob da noch mal irgendwas drüber gesagt wird. Ich fand's, sagen wir mal, mindestens kurios.
Machen wir
Aber
mal mit weiterem Kuriosen weiter. Oder was sagst du denn zur Six Nations Liste? Also bald geht es ja los. Im Februar geht es ja los am 5.2. Frankreich gegen Irland im Stade de France. Die 42 Spieler, die diese Spiele vorbereiten werden, sind ernannt. Und fangen wir vielleicht mit den größten Überraschungen an, die zumindest so die französische Presse ja, auserkoren hat, ist natürlich zum einen Penaud nicht dabei, der ja die meisten Versuche für Frankreich gelegt hat. Nicht dabei, Gelfi-Kou auch nicht dabei und Aldrit auch nicht da und mir würde noch spontan Léo Barré einfallen, der nicht dabei ist und Gaëtan, wobei ich gar nicht weiß, ob der nicht vielleicht verletzt ist.
Ich Ja, also auch bei Gaetan Barlow bin ich mir auch nicht sicher. Ich.
Und vielleicht um es abzuschließen, und stattdessen viele junge Spieler dabei, Noah Nene, einen Hugo Saint, einen ja, Aaron Grandidier, einen Timo Mathieu Leninushi, wer wäre denn noch bei der jungen Garde dabei? Ja, ein Fabien Boiré, wie spricht man das
Barbarie.
aus? Grégoire Afoil. Afoil?
Afeuille, ja. Also es sind viele Spieler, also ich glaube, es gibt ein paar Überraschungen. Ich glaube, Tom Stanford ist wahrscheinlich der Spieler, mit dem nur wirklich keiner gerechnet hat.
Sorry, das habe ich übersehen, ja.
Tivita Tatafu ist auch eine relative Überraschung, weil er diese Saison noch keine Minute gespielt hat. Für mich auch etwas überraschend, aber vielleicht auch ein wenig sinnbildlich für die Prop-Krise, die Frankreich gefühlt hat. Und vielleicht auch kein Spieler, der tatsächlich spielen wird, sondern eher einer, der einfach im Umfeld sein soll. Ich glaube, das gilt auch für den einen oder anderen jungen Spieler. Also in Hugo Söllen kann ich mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass er viel Spielzeit sehen wird. Weil er sicherlich keine schlechte Saison spielt, aber sicherlich auch im Vergleich zu Thomas Ramos nicht der beste Zehner ist oder nicht der bessere Zehner ist. Ich bin nicht mega überrascht von dem Ausschließen von Damien Penaud, wenn ich ehrlich bin, weil also ich bin schon etwas überrascht, dass er nicht dabei ist und Bielbiaré schon. Weil ich glaube, dass beide ein ähnliches Problem haben, nämlich, dass sie auf internationalem Level, und das haben wir immer mal wieder gegen England und Südafrika gesehen, unter den hohen Bällen echt Schwierigkeiten haben. Deswegen ergibt für
Aber
mich.
wen spielst du dann auf Ecke? Also Bielbarré spielt ja dann immer noch.
Ja, und
Bielbarré und wer spielt
das
auf der
finde ich
anderen Ecke?
überraschend. Dass, also, weil für mich würde ein Flügelduo aus Grandidier, Ngankang und Atisogbe sehr viel Sinn ergeben, auch bis zu einem gewissen Grad. Aber zwei Flügelspieler, die richtig gut unter den hohen Bällen sind für Pro. Das ist ja so ein bisschen eine Spezialität der Section diese Saison, dass sie richtig gut unter den hohen Bällen sind und das viel spielen. Noah Nene zählt da auch mit rein im Center. Das sind Spieler, die richtig gut unter den hohen Bällen agieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einfach der Versuch ist von Fabien Galthié, das einfach mal auszutesten, wie man unter diesen hohen Bällen oder ob das auf internationalem Niveau auch funktioniert. Leninucci finde ich nicht überraschend. Also er wäre im November auch dabei gewesen wie, oder hätte auch definitiv gespielt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Aber ja, Tom Stanford, damit hat er, glaube ich, nicht wirklich jemand gerechnet. Nicht, dass er es nicht sportlich verdient hätte. Also definitiv ein Spieler, der für Castres ein absoluter Leistungsträger ist, finde ich.
Und was vielleicht auch interessant ist, nicht mehr so viele Spieler von Toulouse dabei, ne? Also, das ist, ja, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10 Spieler nur noch. Oder 11. 11, ja, 11, ja.
Fünf weniger als vorher, immerhin. Das Einzige, wo ich mir noch beinahe doch.
12.
Seit 2020 ist Tom Stanisforce bei Castres, also doch etwas über 5 Jahre, also es passt. Also ich finde es relativ angemessen dahingehend, wie viele oder wie gut Po auch dasteht, dass sie so viele Spieler stellen. Ist irgendwie folgerichtig für mich und gerade auch was die junge Garde angeht. Fabien Galthié hat das auch vor den letzten WMs gemacht oder das als eines der großen Probleme der letzten WM benannt, dass ihm die Kadertiefe gefehlt hat. Dass er zu sehr auf einen Stammkader gesetzt hat und ihm das ein bisschen, er das Gefühl hatte, dass ihm das während der WM auf die Füße gefallen ist. Geil für Kuf.
Gib doch mal deine 23 für Irland ab.
Oh Gott, Props für mich. Oh, schwierig. Also in jedem Fall Antonio. Und den zweiten Prop muss ich mir noch überlegen. Mouvaka und dahinter Julien Marchand. In der zweiten Reihe Flamand und Meafou. Dritte
Bis jetzt
Reihe.
sind wir ja hier full Toulouse.
Ja. Naja, außer Antonio. Aber ich glaube, so hundertprozentig drumherum wirst du nicht kommen. Und es ergibt für mich Sinn, dass du in der zweiten Reihe, dass du in der ersten, zweiten Reihe Spieler hast, die sich kennen. Zweite Reihe an
Ja,
Spielern, die
gibt schon
sich.
Sinn, aber was machst du in der dritten Reihe? Weil da wird es jetzt interessant. Da bist du jetzt ja. Aldrit ist ja jetzt weg. Stattdessen hast du noch François Kroos, der die Saison eigentlich auch kaum gespielt hat, der auch irgendwie gerade was von der Verletzung wiederkommt.
Also Lenny Nucci wäre für mich gesetzt. Cameron Wookie wäre für mich gesetzt wegen seiner Gassenstärke. Charles Olivon glaube ich fast nicht, dass er startet. Als jemand, der zweite und dritte Reihe spielen kann, ist er so flexibel, dass er wahrscheinlich auf der Bank ein bisschen besser aufgehoben ist.
Für dritte oder zweite Reihe? Mach erstmal, mach du erstmal deine 23, dann mache ich nochmal 23 und dann können wir uns diskutieren. Komm.
Also Nucci und Wookie für mich, wobei Nucci, glaube ich, auch wie für Montpellier nicht auf der 8 spielen würde, sondern auf der 7 und Wookie auf der 8 und dann, ja, ein Oscar Giroud vielleicht noch. Und in der Hintermannschaft Achse aus Dupont. Oh, das wird kontrovers. Ich glaube, ich spreche jedem Rugby-Fan aus der Seele, wenn ich sage, ich würde gerne Dupont Jalibert sehen. Ich glaube aber eher an einen Dupont Ramos. Und in den Centern. Puh. Ist auch wieder die Frage, was man sehen möchte und was ich für realistisch, also ich als realistisch halte.
Was du für realistisch hältst, was du für realistisch hältst.
Realistisch, denke ich, wird es ein Duo aus Deportea und Moefana.
Aber du hast ja nur nicht so viel Center. Du hast nur Nené, du hast Moefana, Deportea und du hast Calvin Gorges und dann hast du Fabien Broboir, aber ne?
Brobery spielt eine fantastische Saison. Und es muss,
Bobary, Entschuldigung.
spielt eine fantastische Saison. Ich glaube nicht, dass man ihm das nehmen kann. Er spielt eine richtig gute Saison. Calvin Gurgel ist sicherlich in der Rangordnung noch ein bisschen höher. Stand jetzt. Nuwa Nene immerhin wurde auch berufen, als er noch in der Pro D2 war. Das muss man vielleicht auch sagen. Und bei Dax, also nicht mal im richtigen Top-Team. Aber realistisch, glaube ich, ist Deportaire Mofana mit Calvin Gurk auf der Bank. Oder Nuwa Nene auf der Bank.
Okay, krass.
Calvin Gurrick ist halt so die Frage, wie riskant er es angehen möchte. Weil Calvin Gurrick hat immerhin gegen Perpignan gezeigt, dass er auch 10 spielen kann, wenn er nicht kicken muss. Ich glaube eher Nuwa Nene als Cover Center Flügel mit Ramos, der startet, der für 10 und 15 eingeplant ist. Baptiste, oh, Serin glaube ich fast, aber eigentlich nicht. Aber eigentlich brauchst du einen Neuner Cover. Also wahrscheinlich
Bist du jetzt bei
Baptiste
der, jetzt
Serin.
bist du bei der Bank jetzt?
Ja. Nein, noch nicht ganz. Also Flügelspieler sind für mich, also ich glaube realistisch ist Biel-Biarré und Atissogbe. Mit, ja, und dann ist halt die Frage, wer ist auf der 15? Und das wird dann
Hast du nur Boros?
bleibt zwangsläufig nur Büros, ja. Ja, Props. Ich gehe davon aus. Weißt du, Cameron Wookiee ist aber auch schwierig, weil ich glaube, ich denke, er wird starten, weil er einfach stark in den Gassen ist. Aber er ist natürlich auch. Galtier mag nun mal Spieler, die sehr vielseitig einsetzbar sind und wie Olivon kann Wookie auf ja, fünf verschiedene Positionen im Sturm spielen. Ist dann auch für die Bank relativ wertvoll. Tja, schwierig.
Dann kannst du mal über deine Bank nachdenken, dann mache ich mal meine 15. Ich gebe dir recht, das ist sehr schwer. Auf der 1 sehe ich Jean-Baptiste Gros. Als Haker bin ich bei dir genauso, wird einer aus Toulouse sein. Julien Marchand, Movaca, ich glaube eher ja, Marchand. Auf der 3 glaube ich Régis Montaigne. Die zweite Reihe Thibaut Flamand, Emile Merfou. Dritte Reihe Paul Boudin. Gemeinsam mit Anthony Jolon und Alexandre Fischer. Und mit Thibaut Flamand hat man eigentlich jemanden, der ja, Gasse leiten kann. Dann auf der 9, denke ich, Dupont und als Auswechselspieler Thibaut. Einfach nur, weil der auch happy damit ist, nur 4 oder 3 Minuten zu spielen. Ne? Weil Dupont wahrscheinlich immer durchspielen wird. Auf der 10 sehe ich Mathieu Jalibert. Und auf Center, ja, glaube ich, das wird Deportaire und Moifana. Und dann sehe ich hinten Théo Hettbistock, Louis Bel-Barré und ja, tatsächlich Thomas Ramos auf der 15. Also ich glaube, wir werden Dupont, Jalibert, werden das sehen.
Ich glaube, man muss, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Sache ist, die Galtier gern macht. Müssen wir mal schauen. Ich meine, es ist natürlich so ein kleines bisschen auf dem Donnerstagabend das erste Spiel gegen Irland. Vielleicht da für die Leute in Berlin, die in Berlin sind. Mich wird man aller Wahrscheinlichkeit nach im Kino des französischen Zentrums im Wedding sehen. Falls da jemand Interesse dran hat, kann man das dort kostenlos schauen auf der großen Leinwand. Und danach
Cool, das wusste ich gar nicht. Aber ist gutes Kino oder ist so ein...
ja, die haben auch früher, ich weiß nicht, ob sie es auch immer noch mal machen, die haben früher auch das Top-14-Finale gezeigt. Clermont-Fan, der Betreiber des Kinos. Hoppala. Macht immer viel Spaß. Ach, Großer, nimm mal bitte den. Die Katze ist leider auf dem Schreibtisch und hat sein Hintern etwas im Bild. Danach, Wales wird relativ spannend. Aktuell, ich habe heute gelesen, noch 30.000 unverkaufte Tickets für das Spiel gegen Frankreich.
Das Spiel will man ja auch nicht sehen. Das Einzige, was am Spiel interessant ist für die französischen Spieler, ist die Prämie für den Auswärtssieg, die 17.000, die man sich da einpacken kann. Weil Wales, dass die noch bei den Six Nations sind, ist ein Skandal. Die machen jetzt dann Provinz zu. Die haben ja kein Geld, die sind einfach pleite ohne Ende. Die ganzen Spieler sind alle in Frankreich. Also ich würde lieber die Georgen sehen. Hot Take, aber das wäre doch. Die kämpfen die Georgen, da wäre das Stadion auch voll, immer, egal gegen wen. Wäre jetzt alles ausverkauft, die würden ihren letzten das Hemd geben. Und ich meine, dass das Interesse bei den Walisern so gering ist, zeigt doch einfach, dass die Mannschaft überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
Ja, ich meine, ich hab's für später aufgeschrieben, aber können wir natürlich auch jetzt irgendwie vorholen. Ospreys, ihr habt sicherlich alle mitgekriegt, Ospreys werden wohl keine Zukunft haben. Stattdessen ist der Plan, London Irish oder London Welsh in die URC einzuladen, weil der Walisische Verband dazu verpflichtet ist, 4 Teams zu stellen. Ist schon, also nicht nur die kontroverser Take, Hot Take. Ich finde die Entscheidung, ein Team zu streichen, nicht verkehrt. Wales ist kein gigantisches Country, wollte ich schon sagen. Wales ist kein gigantisches Land. 4 Millionen Einwohner oder so. Und du hast eine starke Konkurrenz durch den Fußball mittlerweile. Swansea City, Cardiff. Gut, Wrexham ist auf der. In der anderen oder auf der anderen Seite der Berge, das ist für Rugby wahrscheinlich nicht so relevant. Aber auch Newport hat ein professionelles Fußballteam in der 4. Liga oder so. Du hast eine relativ starke Konkurrenz durch den Fußball. Du kannst dir wahrscheinlich 4 leistungsfähige Teams nicht leisten. Und ehrlicherweise, die Zuschauerzahlen sprechen auch jetzt nicht dafür, dass die Teams wirklich ökonomisch tragbar sind. Ich finde, ein Team zu streichen, finde ich nicht zwangsläufig falsch. Ich verstehe nur bei allem Diskussionen darum nicht, warum es nicht Newport ist, die gestrichen werden.
Eben, Newport, von denen habe ich noch nie gehört, sind das die Newport Dragons, richtig?
Ja, die Newport Grand Dragons, die in ihrer gesamten Existenz noch nie was gewonnen haben, immer zu den schlechtesten Teams der USC gezählt haben und nur 20 Fans in einem runtergekommenen Stadion haben. Erschließt sich mir nicht. Ospreys kriegen von der Stadt Swansea, beziehungsweise St. Helens, dem Vorort, was meines Wissens nach nicht, aber das, nicht das gleiche St. Helens wie das Rugby League Team sind, ein neues Stadion gebaut. Die haben, ja, klar, das große Fußballstadion in Swansea haben sie nicht ausverkauft, aber in dem kleinen Stadion haben sie jetzt schon immer wieder gespielt und dort haben sie volle Ränge gehabt. Historisch gesehen erfolgreich.
Tolle Spieler hervorgebracht, Ross Moriarty, guter Typ.
Cardiff kannst du nicht streichen, du kannst nicht die Hauptstadt streichen, das wird nicht funktionieren. Warum es nicht Newport ist, erschließt sich mir absolut nicht. Ich verstehe den Bedarf, ein Team zu streichen, sehe ich ehrlicherweise ein. Aber ausgerechnet das Team, ausgerechnet die Ospreys, finde ich etwas...
Ja, ich verstehe es auch nicht, verstehe es überhaupt nicht. Wie gesagt, Wales hatten ein Performance-Problem, Wales kriegt es nicht mehr hin, die Leute ins Stadion zu holen. Aber es sind so, da, ich glaube, die Probleme liegen tiefer als nur eine Provinz. Es kommt ja auch jugendtechnisch nichts nach und jeder, der in Wales so ungefähr, ist jetzt übertrieben, einen Ball fangen kann, ist früher oder später in Frankreich. Die sind alle in Frankreich, kommen alle in die zweite Liga, einfach um einfach Geld zu verdienen. Weil es halt nicht mehr da ist. Und dann ist natürlich schon recht, dass man sagt, man konzentriert vielleicht die Expertise, die wir haben, auf drei Teams. Weil, so hart wie es klingt, Wales-Spiele gucke ich mir nicht an. Also es war schon letztes Jahr so, wenn Wales gespielt hat, dann macht man den Fernseher aus. Du guckst ja eigentlich nur Spiele von Schottland, Irland, Frankreich und England an. Und Italien-Spiele, das ist auch immer, seit ich denken kann, sind die Spiele gleich. Die erste Hälfte halten sie mit. Und entweder finden sie den Cheatcode, wie damals gegen England mit den Rucks, ja, dass das wirklich interessant wird. Aber selbst wenn sie so einen Cheatcode finden, das ist jetzt auch schon lange her, ja, da hat damals noch Paris gespielt, die zweite Halbzeit kriegen sie dann 50 Punkte und dann, es ist immer das Gleiche mit Irland, mit Italien, Entschuldigung. Und das ist halt, wenn man dann halt auch irgendwie nochmal im Abstieg da spielen müsste, die Six Nations, wäre so viel mehr Feuer dabei, weil ich finde, langsam wird das Turnier einfach langweilig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so bestimmte Spiele, die sind interessant. Das sind halt England, Frankreich. Es geht ja nur noch darum, wer Erster wird. Dass Wales und Italien Letzter werden und Wales 0 Punkte bekommen, ist ja jetzt schon, eigentlich so gefühlt fest.
Ja, weißt du, spannend ist immer so die eine Sache. Bei mir ist immer so dieses Problem, dass für mich im Emotionslevel ich mich für ein Carcassonne Ducks immer noch mehr begeistern kann als für ein Frankreich-England. Mir fehlt ja irgendwie immer bei Nationalteams so der, da fehlt mir der Zugang irgendwo.
Ja, und dann macht es nach spannendem Rugby-Spielen aus, dass einfach enge Scores sind, Teams, die auf gleicher Ebene spielen, das hast du ja bei einem 60-7 nicht.
Ja, klar.
Oder Wales, Südafrika, wo es dann irgendwie 0-82 steht, so. Also, ja. Oder ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber das ist ja dann, ist halt einfach, macht keinen Spaß, außer man ist halt Südafrikaner. Und hat der lecker Brei und drei Brandys getrunken. Ja, dann macht das Spaß, aber für alle anderen nicht.
Ja, es ist fair. Bevor wir gleich zu südafrikanischen Teams kommen und naja, auch französischen Teams, die hoch gewinnen, einmal noch die Information. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist es auch beschlossen. Es wird dann am 4. Februar offiziell bestätigt. Die dritte Liga wird von 14 auf 16 Teams aufgestockt und die Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga abgeschafft. Das also ab der Saison 27/28, also genug Vorbereitungszeit für die aktuellen und zukünftigen Viertligisten, dass man einen Run auf die dritte Liga machen kann.
So, bevor wir jetzt aber zum Champions Cup kommen, wer wird denn die Six Nations gewinnen?
Six Nations.
Kurz
und schnell raus. England.
Da sage ich mal Frankreich. Dann, ja, damit wir dann auch irgendwann mal diskutieren können. Damit kommen wir zum Champions Cup. Ja, haken wir ab, was abzuhaken ist. Toulouse 77-7 gegen Sale. Ja, Gut, haken wir ab. Kommen wir vielleicht zu einem Ergebnis, was ähnlich klar ausfällt. Sharks 50 zu 12 gegen Clermont. Ja, die Clermont damit mit 0 Punkten sieglos in Europa, die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte. Aber auch das war absehbar. Fokus auf die, ja, auf die Top 14. Hat auch was Gutes. Sage ich auch immer bei Hertha, wenn sie aus dem DFB-Pokal sind. Jetzt können wir Bundesliga, ja, können wir Bundesliga gewinnen.
Freiburg ist doch schlagbar.
Ja. Und um vielleicht weiterzumachen und das zu einem Spiel, ja, für die Franzosen sah es diese Woche wieder nicht gut aus. Eine größere Überraschung gab es, zu der kommen wir nachher. Aber ansonsten gab es nur wirklich schlechte Überraschungen. Denn La Rochelle verliert erneut zu Hause 17 zu 27 gegen die Harlequins. Und das war schon bitter, weil nachdem man da Leinster so grandioses Rugby gespielt hat und ja eigentlich wie durch Gottes Eingriff da nicht gewonnen hat. Also das war ja wirklich verrückt. Da hat teilweise zwei Spieler frei ins Mahlfeld gelaufen gegeneinander, haben den Ball ja nicht fangen können. Da ging es mit dem Teufel zu. Jetzt gegen die Harlequins wieder verloren. Und da liegen, glaube ich, die Nerven schon blank in La Rochelle. Da ist man doch schon, glaube ich, nicht zufrieden, oder Marc?
Kann man nicht zufrieden sein. Also, dass man jetzt nur noch den Challenge Cup spielt, bei der immerhin, es gibt andere Teams, die sind ganz raus. Und ja, ich finde es echt, sie können wirklich nicht zufrieden sein. Also, es geht nicht. Also, wenn sie damit so. Es war bis jetzt eine Maus. Wir haben die Woche vorher schon drüber gesprochen. Ehrlicherweise glaube ich, dass das ein kleines bisschen der Sargnagel für Ron O'Gara ist. Ich glaube nach wie vor nicht, dass sie ihn rauswerfen werden, aber ich glaube, das ist der Sargnagel in jeder Vertragsverlängerung. Vielleicht können sie ihn zu den All Blacks wegkomplimentieren.
Wir bleiben dran. Ähnlich bitter sah es auch hier ganz bei mir in der Nähe aus, und zwar in Bayonne 13-22 gegen die Männer aus Leinster verloren. Und das war hier bei uns hier im Reha-Zentrum so ein bisschen der Place to be am Wochenende. Ja, fährt man nach Bayonne, guckt sich die Spiele an. Aber so wirklich toll war es auch nicht. 13-22 ist ja. Ich meine, für Bayonne ging es ja um nichts mehr. Aber dass man dann nochmal zu Hause so verliert. Geht er mit der nächste Trainer, Payet? Payet heißt er, glaube ich. Ist er
Weiter,
dann auch
ja.
bald weg?
Naja, gut, ich glaube, ja, aber das hat auch noch andere Gründe. Der Champions Cup wird nicht das sein, was Grigori Patan das Genick bricht. Darf mal ganz abgesehen, ja, auch die Frage ist, ob er überhaupt noch da sein möchte bei dem Kleinkrieg, der da zwischen ihm und Philippe Taieb, dem Präsidenten, herrscht. Weiß ich ja nicht. Aber wenn
Fair,
er
eigentlich.
entlassen wird, wird nicht der Champions Cup der anders sein. Eher, dass er mit seinem aufgezwungenen Gassenkauer Jean-Maurice Bon nicht klarkommt.
Was bleibt noch übrig? Ja, die Überraschung, oder? Munster Castra an 29 zu 31. Unglaublich, oder? Hatte,
Castres
glaube ich, keiner
gewinnt
mit
ein
gerechnet.
Auswärtsspiel im Champions Cup. Ist schon wirklich Wunder geschehen. Wobei, letztes Jahr haben sie es auch geschafft. Das muss man in Fairness sagen, aber letzten Spieltag noch.
Gegen die Saracens.
Ja, also ganz, ganz fair ist es sicherlich nicht, aber Castres, die ja nun wirklich verschrien sind, seit 10, 15 Jahren den Champions Cup nicht ernst zu nehmen und nicht zu spielen und sich nur auf die Liga zu konzentrieren, schaffen das, was vor ihnen nur zwei andere französische Vereine geschafft haben und gewinnen im Thomond Park. Ja, es ist nicht mehr das große Monster von früher, aber trotzdem, Castres. Ich bin begeistert. Ich finde es schön. Ich finde es echt toll. Löst in mir fast Begeisterung für diesen Wettbewerb aus, muss ich sagen. Nur fast.
Bist du jetzt gehuckt, sagst du.
Ich bin wieder dabei. Mal schauen, wie es weitergeht in den Playoffs. Aber ich meine. Das gehört auch zur Wahrheit, dass sie letzte Saison sich erst 2 Minuten vor Schluss gegen Treviso im Achtelfinale durchsetzen konnten zu Hause. Auch das muss vielleicht erwähnt werden. Aber
Aber wenn du die Achtelfinale schon ansprichst, dann vielleicht auch das letzte Ergebnis, dass Bristol verliert gegen Bordeaux 15 zu 27. Und damit, ja, Road to Bilbao. Marc hat ja so einen super, ja, wie immer, muss man ja sagen, ein super Merkblatt vorbereitet mit Grafik und allem drum und dran. Und wir haben hier das Tournament Bracket, wie man so schön sagt. Und Ja, da mache ich jetzt mal mit dir mal ganz ratzfatz, sagst du, wer gewinnt. Und zwar im Achtelfinale haben wir einmal Union Bordeaux Bägle gegen die Leicester Tigers. Wer setzt sich durch?
Also wenn du sagst Union, würde ich sagen die anderen, aber Bordeaux 2020 in der Gruppenphase können bis im Halbfinale zu Hause spielen. Ich glaube, das werden sie packen gegen die Tigers.
Spielen dann gegen Toulouse, oder? Toulouse bis Rabiers? Da geht Toulouse durch.
Muss. Allein schon, also wieder Bordeaux-Toulouse in den Playoffs, dann schon im Viertelfinale, nicht im Halbfinale, aber trotzdem wieder im großen
Und
Stadion vor
vielleicht, um da
Publikum.
direkt weiterzumachen, wer setzt sich da durch? Toulouse, Bordeaux, wenn du nur einmal hier, dann musst du einmal durchprognostizieren hier.
Bordeaux. Ich glaube,
Bordeaux?
Bordeaux kommt wieder ins Finale.
Okay. Und die spielen dann, Bordeaux spielt dann im Halbfinale gegen. Wer gewinnt, Bath, Rugby oder die Saracens? Das ist gar nicht so leicht.
Ist gar nicht so leicht, habe ich auch nicht wirklich einen Bath, würde ich jetzt mal sagen.
Wer?
Bath.
Ja, würde ich halt auch sagen. Und Northampton Castre wahrscheinlich Northampton, oder?
Würde ich von ausgehen, aber es gibt aktuell kaum ein Team, dem ich es mehr missgönne.
Wieso bist du so ein Henry Pollock-Hater?
Oh, nee. Ja,
Haben
doch,
wir auch
auch ein
einen
bisschen.
französischen Verbinder, ne? Mit Anthony Belot.
Ja. Aber, ach, ich weiß nicht, irgendwie mit diesem modernen Logo. Ich weiß, es ist unfair, es
Und
daran
in den Tunnel
festzumachen.
wolltest du ja auch mal. In diesen Player Tunnel da. Den Tunnel Club in Northampton. Das stand auch noch auf deiner
Ich
To-Do-Liste.
finde es merkwürdig, dass Northampton in der modernen Ära der einzige Verein ist, der irgendwie auf französische Spieler setzt. Ich meine, davor, gibt in den letzten 10 Jahren gab es nur vier französische Spieler in der Premiership, fünf französische Spieler in der Premiership. An einen davon kann ich mich schon, an den kann ich mich nicht mal an den Namen erinnern. Und dann war es Benjamin Kaiser, bevor er nach Clermont gekommen ist. Sebastian Chabal bei den Say Sharks, als er noch gespielt hat, aber gut, das ist mehr als
Thomas
10 Jahre
Lombard.
her. Ja, das ist noch länger her. Und der letzte französische Spieler vor Anthony Belot, der in England gespielt hat, war Louis Picamoll, auch bei den Northampton Saints. Und das war ja, bevor er nach Toulouse gewechselt ist, bevor er nach Bordeaux gewechselt ist. Nee, bevor er nach Montpellier gewechselt ist. Das sind drei Vereine dazwischen. Wann war das denn? Es ist wild, aber es ist wild, dass ausgerechnet, dass es so einen Verein gibt, der irgendwie sagt, oh ja, französische Spieler, die nehmen wir. Finde ich
Haben wir auch bis
spannend.
jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht, ne?
Ja, stimmt. Wobei Louis Picamoll bei den Saints 2016, 17 war es. Genau, weil war nicht, Toulouse war nicht dazwischen. 2016, 17. Toulouse war davor. Haben ja nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht. Sie haben damals den amerikanischen Achter ersetzt, der damals so richtig seinen Durchbruch hatte. Puh, dann den kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich bin überfragt.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber
Da
die
ist
hatten.
14 Jahre alt.
Ja, der Name fällt mir nicht mehr ein. Die hatten einen sehr. Und die wollten halt genau das, was sie eben halt auch hatten, nämlich einen richtig starken Ballcarrier. Aber ja, keiner, kann mich nicht erinnern.
Jetzt, wo du den linken Tournament Bracket gemacht hast, mache ich dann den rechten. Da sage ich, Glasgow setzt sich gegen die Bulls durch, Toulon gegen die Stormers, Leinster gegen Edinburgh und die Harlequin Sale Sharks. Das sollte eigentlich kein Achtelfinale sein. Wer setzt sich denn da durch? Harlequins? Ja, setzen sich die Harlequins durch. Und dann Leinster setzt sich durch im Halbfinale und die Glasgow Warriors setzen sich durch im Halbfinale. Dann hat man dann Leinster gegen Glasgow, wo sich Glasgow durchsetzt und dann haben wir also ein Finale. Wer setzt sich denn bei dir im Halbfinale durch? Also Bordeaux oder Northampton oder Bath?
Da ich in der letzten Folge Bordeaux Glasgow fürs Finale prophezeit habe, bin ich damit eigentlich ganz zufrieden mit dem, was du da so ausgerechnet hast. Das finde ich eigentlich voll
Alles klar.
okay.
Dann sind wir wieder in, wie sagt man, in Eintracht? Nee, weiß ich gar nicht.
Ja, doch, kommt hin.
Gemeinsamkeit. Können wir zum Challenge Cup weitermachen? Marc, bitte.
Oh ja,
Erzähl uns
ganz
von diesen
schnell.
tollen Spielen. Grüße aus Connacht.
Traditionsduell Ospreys Montpellier ist ja geführt, auch ein Spiel, das jedes Jahr stattfindet. Montpellier 31-26 in Swansea gewonnen. ganz liebe Grüße nach Kiel an unseren Zuhörer, der uns Eindrücke vom Spiel in Connacht geschickt hat. Er hat das Spiel gegen Montauban geguckt. Spannend war sicherlich nicht. 75-14. Aber freuen wir uns immer.
Schickt uns. Darf ich auch schon mal eine Packung bekommen in Connacht? Das ist in Ordnung.
Schickt uns gerne mal gerne Grüße. Freuen wir uns richtig drüber, wenn ihr an uns sagt, wenn ihr französische Teams guckt. Auch wenn Montauban dieses Spiel gerne vergessen würde, hoffe ich doch, oder freuen wir uns, wenn wir nicht vergessen werden. Perpignan hat 2020 gegen die Lions gespielt. Eigentlich nur einige kuriose Statistik. Perpignan hat in den letzten zwei Jahren viermal unentschieden gespielt, was ja auch schon viel ist. Und alle viermal 20-20. Scheint also irgendwas im Wasser zu sein. Und auch Lyon beendet die europäische Saison sieglos, verlieren zu Hause 19-38 gegen Treviso. Alster gewinnt 26-19 gegen Stade Français und Racing gewinnt zum Abschluss tatsächlich nochmal 31-28 gegen die Cheetahs, sind aber aus dem Wettbewerb raus. Achtelfinale Montpellier-Perpignan, ein brisantes Spiel, Derby. Das einzige Spiel, worauf ich mich im Challenge Cup tatsächlich freue. Immerhin mehr, als es im letzten Jahr waren. Connacht dann im anderen Achtelfinale gegen die Hollywood Sharks, also diese afrikanischen Sharks.
Stade Français. Die Hollywood Sharks?
Ja, Hollywood Bad Sharks, Entschuldigung. Stade Français spielt gegen die Dragons, also Newport Gwent. Zebre empfängt die Section Paloise, die aus dem
Champions League. Das will ich auch sagen, die Section Paloise wird auch den Titel gewinnen dieses Jahr. Wenn sie den ernst nehmen.
Ja, glaube ich auch. Also sind zumindest ein relativ guter Kandidat. Newcastle, Red Bulls, die zu Hause gegen das andere Team spielen, oder gegen das andere französische Team spielen, die aus dem Champions Cup runtergekommen sind, nämlich das Stade Rochelais, werden sicherlich auch ein Wörtchen mitzusprechen haben als der Ospreys. Exeter gegen Munster und Benetton gegen Cardiff. Ja, also ich gehe auch mit Po relativ sicher.
Ja, also ich sage entweder Po oder Stade Français. Aber die treffen ja schon, also die treffen ja dann im Viertelfinale laufen, ne?
Ja.
Weil Stade Français vielleicht den Wettbewerb ernst. Haben jetzt viel rotiert, aber wenn sie es wirklich ernst machen, dann könnte das auch gewinnen. Für mich wäre Po Stade Français, wenn das Viertelfinale gewinnt, der wird dann für mich auch den Titel mit nach Hause nehmen.
Ja, fair.
Und die Chance auf ein französisches Finale oder sogar Halbfinale halte ich auch für möglich. Und dann, ich denke, im Finale sehen wir dann Po Stade Français und dann wird dann Po das Ding machen.
Ja. Ja, kann ich sehen. Kommen wir jetzt zu den Wettbewerben, die wirklich relevant sind, nämlich der Pro de Deux.
Endlich. Du hast uns auf die Folter gespannt. Nee, wir haben uns auf die Folter gespannt. Ja, auf die Folter.
40 Minuten bis zu Pro de Deux, also es ist schon, zieht sich schon, ne? Mehr als ein Pro de Deux Spiel.
Wenn ich mich hier geschafft habe, dann Daumen hoch. Wobei Pro de Deux auch dieses Mal nicht so viel ist eigentlich, weil viele spannende Ergebnisse gab es ja auch nicht. Nee. Also in der spannendste vielleicht Colomiers 24-23 gegen Oyonnax.
Und das war wirklich spannend. Also Oyonnax, die zwischenzeitlich 23-7 geführt haben und dann mit der Sirene quasi den Versuch zum 22-23 kassiert haben, Valentin Delpy, der die Erhöhung noch über die Stangen setzt. Colomiers hat es richtig spannend gemacht. Der ansonsten relativ wichtiger Sieg für Carcassonne, die 20-15 gegen Dax gewinnen. Dax, die mit
ab. Aber immer noch auf dem letzten Platz bleiben, ne? Das ist gleich, oder?
Ja. Wichtiger Sieg gegen direkten Konkurrenten. Dax trotzdem mit einem wichtigen Defensivbonus. Penalty-Kick aus etwas über 50 Metern. War auch krass. Mont-de-Marsan-Valence, auch ein richtig übles Wetter, aber auch Mont-de-Marsan gewinnen im Abstiegskampf 18-13.
Vielleicht mal einfach nur für den Kontext, also Carcassonne 21, Mont-de-Marsan 22, Dax 22 und die haben ja schon 9 Punkte abgezogen bekommen, also die könnten ja schon weiter Ferne sein, aber so ist es und dann ja zumindest ein Dreikampf um den Abstieg.
Ja.
Oder die Relegation.
Also es ist noch wirklich richtig viel drin und es bleibt spannend. Wobei ich ehrlicherweise, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, 9 Punkte Abzug für DAX. Ich hoffe nicht, dass sie in die Relegation kommen. Weil in der Relegation, glaube ich, hat jedes Team, das gegen DAX spielt, ist dann doch deutlich unterlegen. DAX ist ja dann doch besser, als die Tabelle aussagt. Ansonsten, ja, viele eindeutige Partien. Nevers, ihr habt, euer Team hat das zweite Mal in Folge eine relativ hohe Niederlage kassieren müssen. Diesmal zu Hause gegen Provence. Kein Julius Nostadt, der ist immer noch verletzt. Ehrlicherweise wäre das auch eine Sache, die man mal nachprüfen müsste, ob er überhaupt
Am
nochmal spielt.
Nacken. Am Nacken hat er sich nochmal operieren müssen. Aber das ist auch schon etwas länger her, dass er sich am Nacken hat operiert. Da habe ich noch ein Klamauk gespielt. Das müsste jetzt schon 2, 3 Monate, 4 Monate entfernt sein. Aber das dauert ja.
Ja.
Ne, mit
Ja.
diesen ganzen Nackengeschichten und so.
Also wir drücken die Daumen und wünschen natürlich gute Besserung. Bézier hat 22-7 gegen Aurillac gewonnen, keine große Überraschung. Biarritz 46-22. Das nur eine Überraschung, was wir Angoulême relativ früh mit 12-0 in Führung gegangen sind und dann das Spiel noch komplett aus der Hand gegeben haben. Grenoble 45-36 gegen Agen, keine große Überraschung. Und wann gewinnt das Topspiel gegen Brive? Am Samstagabend etwas
Aber
über.
hat dich das überrascht, dass sie das Spiel gewinnen? Also Brief hat ja dann schon deutlich rotiert.
Ja, es hat mich in der Höhe ein bisschen überrascht.
Und ja auch nur verteidigt, ne? Brief hat ja kaum den Ball.
35-7.
Also.
Erik Marx hat knapp 70 Minuten gespielt. Ist auch wieder so eine Partie, wo man sagt, ein bisschen schade, dass Pro de Deux das Spotlight oder das ist ein Rugby-Spiel, das so das als Topspiel gebrandet ist und dann auf den Samstagabend 21 Uhr Primetime und dann kriegst du so eine Partie vorgesetzt. Auch ein bisschen schade, finde ich.
Was natürlich auch daran liegt, dass Brief nicht mit dem vollen Arsenal, man möchte sagen, angereist ist halt, ne?
Ja, aber das meine ich ja. Ich finde
Pierre-Henri
schon.
Broncon ja, hat ja auch gesagt, wir sind noch nicht auf dem Level von Bann, wir hoffen, dass wir es zum Ende der Saison sein werden.
Ja, aber ich finde trotzdem, wenn du schon so irgendwie so ein Primetime-Spiel hast, dann finde ich es halt schade, dass so rotiert wird. Ich verstehe, dass
Ja, das hat
er
sich
nicht
Kanal
darauf
halt,
achten kann
ja.
als Trainer, dass er da, dass er nicht darauf Rücksicht nehmen kann. Ich finde es aber trotzdem schade, wenn schon auf so einem Primetime-Spot ist und so im Spotlight steht, dass
Ja, ich habe das Spiel mir zum Beispiel gar nicht angeguckt, weil mir das schon völlig klar war, dass das. Also das ist
ja.
das, was ich auch immer sage, auch mit den Six Nations. Du musst, glaube ich, um. Es gibt so Leute, es gibt halt, sag ich mal, schon diesen Fans, die wollen einfach ihre Mannschaft sehen und wenn die mit 100 Punkten gewinnen, umso besser. So. Aber diese Neu also ich als neutraler Zuschauer, sage ich mal, ich möchte einfach gutes Rugby sehen. Aber wenn ich Rugby einschalte, muss einfach gut spannend sein. Das Spiel muss von der Spannung leben. Und wenn das halt nicht geboten ist, also Einbahnstraßen-Rugby, das gucke ich mir halt nicht gerne an.
Ja, verstehe ich. Also ich bin auch gehöre tendenziell auch eher zu die. Also mir ist eigentlich relativ egal, ob das Spiel knapp ist oder nicht. Ich brauche halt eine Verbindung irgendwie zu den Vereinen. Ich muss halt irgendwie ja mit. Es ist schon wichtig, dass ich irgendwie mitfiebern kann, aber ich brauche halt auch ein Team, mit dem ich mitfiebern kann.
Aber auch wenn du nicht mit Fingern kannst, guter Rugby begeistert doch immer krachende Tackles, gute Kombinationen, wenn einfach schlau gekickt wird. Das ist doch dann, also es hat immer einen kleinen Begeisterungseffekt bei mir zumindest. Und wenn der halt nicht gegeben ist, weil es halt einfach, also wird einfach Versuch um Versuch gelegt, ja dann alles gut, dann kann ich mit meiner Zeit was anderes machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe es auch, aber es ist bei mir nicht so. Also, wenn ich jetzt so irgendwie das letzte Mal, dass ich irgendwie so ein Spiel gesehen habe, war WM 23, Neuseeland-Irland, Viertelfinale. Und du sagst, ja, natürlich irgendwie, man guckt mit und natürlich ist es spannend. Aber am Ende fällt es mir schwer, mich dafür zu begeistern, weil es mir vollkommen egal ist, wer gewinnt. Und das macht es dann für mich irgendwie schwer, mich dafür zu begeistern, wenn mir das Spiel als an sich eigentlich egal ist.
Genau das meine ich, genau das meine ich. Wenn man jetzt natürlich Fan ist von Irland, dann wäre es natürlich super, wenn Irland hat wahrscheinlich 50 Punkte bekommen. Aber wenn man jetzt Fan von
Nee, das war ja
Neuseeland
dieses
ist, dann.
super knappe Spiel mit den 21 Phasen, 23 Phasen da am Ende im Viertelfinale.
Ach so, und das fandest du langweilig.
Ich fand's nicht langweilig, aber mir fällt es super schwer, mich dafür zu begeistern. Falls,
Da fehlen mir
es
die
ist mir am
Worte.
Ende vollkommen egal, wer gewinnt.
Aber man kann sich doch für den Rugby begeistern. Für das
Es
tolle
fällt mir.
Rugby, was gespielt wird.
Ja, aber es fällt mir wirklich. wirklich schwer,
Sich
mich
ums
dazu.
Rugby freuen, um des Rugby Willens.
Mir geht's. Es hat seine Gründe, weshalb ich fast ausschließlich französischen Rugby gucke. Weil ich da immer irgendwie ein Team habe, für oder gegen das ich sein kann. Ich muss ja nicht immer für ein Team sein. Mir reicht es auch, wenn ich gegen ein Team sein kann. Das ist ja
Sei
auch
doch immer
schon
gegen
was.
England, das ist ganz einfach als Franzose. Immer gegen England. Egal in welchem Kontext, immer gegen England.
Aber das fällt mir wirklich schwer, mich dafür zu begeistern, wenn mir die Teams egal sind. Also das fällt mir wirklich schwer. Also da kann der Sport noch so gut sein. Ja, ich guck's. Aber es würde mich nicht so begeistern. Wie gesagt, deswegen für mich so dieser Vergleich mit Carcassonne Dax, was ein kein gutes Spiel war. Aber da bin ich investiert. Da habe ich irgendwie ein. Da
Aber
kann.
ein spannendes Spiel zumindest, ne?
Ja.
Also Carcassonne und Dax hätte ich mir auch angeschaut. Ich hätte mir auch Grenoble Agen geguckt, um vielleicht weiterzumachen. 45 zu 36. Also hätte ich mir auch angeguckt, aber einen 10 zu 45 von Nevers Provence habe ich mir natürlich auch angeguckt, weil es halt Nevers ist, aber so schön war es nicht.
Nee.
So.
Also ich glaube, vor allem bin ich für Fans von, oder in dem Fall Spieler von Nevers.
Ja.
Kommen wir noch
Oder
zu
hätte ich
Nation.
mir schönere Spiele. Na gut, aber
Ja.
ja.
Für Fans von Provence war es ein schöner Abend.
Die werden sich, Renge hat sich gefreut.
Ja, es
Hat auch
war.
gespielt. Hat mir noch eine Nachricht geschickt. Habe ich noch nicht drauf geantwortet. Gut, glaube ich auch nicht so schnell.
Es waren immerhin auch mindestens 4 Auswärtsfans da. Kommen wir noch zu National. Also es gab einige Spiele in der Pro D2, die unter heftigen Regen gelitten haben. In der National noch viel, viel mehr, weil der Rasen nicht so gut ist oder kein Kunstrasen. Bourg-en-Bresse 18-23 gegen Suresnes verloren zu Hause. Albi auf seinem Acker 38-21 gegen Niort gewonnen. Tim Menzel hat 76 Minuten gespielt. Michel Himmer nicht mit von der Partie. Périgueux auch in horrendem Regen 49-10 gegen Tarbes gewonnen. Marcon Baroy hat 26-21 gegen Rouen gewonnen.
Aber Tarp, was ist denn da los? Also da geht ja gar nichts mehr.
Naja,
Naja,
es wundert
vielleicht
mich,
irgendwas
also es
anderes
wundert
war.
mich halt nicht. Wir haben vor Beginn der Saison drüber gesprochen. Du kannst die Saison nicht souverän vorbereiten, wenn du bis eine Woche vor Saisonbeginn keine Lizenz hast. Also das Ding war ja, dass in Tarbes der Präsident hat aufgehört, sollte ein Präsidentenduo nachkommen. Die haben sich die ganze Sache angeguckt und gesagt, keine Chance, dass wir hier irgendwie was reißen, und sind nicht angetreten. Und das Ding war dann aber, dass die SASP einen Präsidenten brauchte, und ohne Präsident hätte das Team nicht antreten dürfen, wenn die SASP keinen Präsidenten gehabt hat. Hieß aber auch, dass ohne etwas mehr Geld und ohne Präsidenten die ganzen Rekruten, die sie hatten, alle irgendwie so noch gar nicht richtig angereist waren, eine Woche vor Spielbeginn, weil sie noch gar keine Garantie haben, dass sie spielen können, gar keine Spiellizenz hatten.
Verrückt.
Und dann die auf den letzten Drücker hieß dann, ja, na gut, dann mache ich es halt. Gibt dann einen Präsidenten, der gesagt hat, aber sobald sich jemand findet, der das Amt übernimmt, bin ich weg. So, ja, das sind die besten Arbeitsvoraussetzungen. Hat sich bis jetzt auch niemand gefunden, weil niemand ist bescheuert genug, diesen Job zu machen. Aber ja, es ist natürlich, sie haben gar nicht so schlecht rekrutiert, viele Leihspieler geholt, die aber natürlich auch nicht so investiert sind in diesen Verein. Ich glaube, es ist jetzt so langsam auch mal Zeit, dass Tarbes dem Schrecken ein Ende setzt, weil dass es bergab geht mit dem Verein, das wissen wir seit etwas über 10 Jahren, haben sich nie erholt. Das Vertrauen der Unternehmen in der Stadt ist nicht da. Und sie haben sich auch komplett aufgegeben. Allein schon diese Diskussion, die es im Sommer gab, wo sie sagen, ja, wir lösen die SASP auf, weil dann können die Sponsoren, die wir haben, nämlich mehr Geld geben. Und aber auch mehr von der Steuer absetzen. Das heißt, die können uns mehr Geld geben, ohne dass es für sie einen Unterschied macht. So, ja, aber das Risiko ist halt schon enorm, weil wenn der Verein dann trotzdem insolvent geht, was immer noch eine reelle Möglichkeit ist, dann, wenn die SASP insolvent geht, startet der Verein in der Föderale 1. Aber die Akademie, die Rugby-Schule, bleibt alles erhalten. Wenn sie die SASP aufgelöst hätten und der Verein dann insolvent gegangen wäre, hätten sie in der 9. Liga gestartet. Hätten den Namen nicht behalten dürfen, hätten das Logo ändern müssen, die Rugby-Schule hätte geschlossen werden müssen. Daher gut, dass sie sich dagegen entschieden haben.
Die ist ziemlich gut sogar, die hat 3 Sterne, ne? Die Rugby-Schule von Dax.
Ja.
Also.
Ja. Aber es war eine verzweifelte Überlegung, wie können wir diesen Verein irgendwie finanziell am Leben halten. Und ja, es hat sich alles nie erholt. Es gibt allein schon, also es gibt aktuell auch niemanden, der irgendwie eine Vision hat, wie man diesen Verein retten kann, was man machen kann. Finde es aktuell alles nicht realistisch. Und ich glaube, dass Tarbe in die 4. Liga absteigen werden muss, weil ich glaube, du brauchst einmal dieses Ende mit Strecken, um.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ne? Wie man so schön sagt.
Es besteht immer noch eine realistische Möglichkeit, dass sie den Abstieg in die 4. Liga nicht überleben. Auf der anderen Seite hat auch niemand gedacht, dass sie den Abstieg in die 3. Liga überleben. Und das war ja nur ein Zwangsabstieg. Und auch da stand man vor der Insolvenz. Aber sie hatten jetzt in den letzten 3 Jahren, hatten sie 4-mal mehr oder weniger, stand der Verein mehr oder weniger vor dem Aus. Spieler, die unregelmäßig bezahlt wurden, Krisensitzungen in Festzelten. Es ist jetzt langsam auch mal gut irgendwo. Also es gibt, ich denke halt, es gibt genug Vereine in der 4. Liga, die richtig gute Arbeit leisten, richtig gut wirtschaften, richtig gute Ideen haben und ihre Vereine gut vermarkten. Und ehrlicherweise habe ich lieber einen Nîmes oder einen Stade in der 3. Liga, die 2.000 bis 3.000 Leute im Stadion haben, als eine Stade Tarbé, die aktuell Probleme haben, 4-stellig zu werden. Bin ich halt auch irgendwo,
und so hohe Ergebnisse will man sich ja als Fan auch nicht antun, also es tut ja immer noch weh.
Ja, von daher es war ein absehbares Desaster, aber es ist halt auch wirklich ein Desaster. Malcolm Barreau-Rouen, meine Regen war auch sehr, sehr viel, aber ich glaube, das ist da oben nicht wirklich ein Unwetter, sondern ein Normalzustand. Nizza 45-5, Bourgoin, glaube ich, die viel größere Frage, was da abgeht, weil eigentlich einen so schlechten Kader haben sie nicht. Haben ja den kompletten ausgetauscht. Immer noch kurz vor dem Relegationsplatz, also wirklich haarscharf davor. Naja, Rennen verlieren 10-14 gegen Massy, am Ende folgerichtig, immerhin Defensivbonus. Und das kontroverse Spiel des Wochenendes war für mich Narbonne-Chambéry. Auch ein Spiel, das horrendes Wetter hatte. Also der Rasen war eigentlich mehr Schwimmbad als Rasen. Es gab eine amtliche Unwetterwarnung. Alles, was keine 2 Stockwerke hatte, wurde evakuiert in der Stadt an dem Abend. Also alles, was kein 2. Stockwerk, und es gab die amtliche Anweisung, entweder du hast ein 2. Stockwerk und darfst dich dann ausschließlich in diesem 2. Stockwerk aufhalten, oder du wirst evakuiert, weil Überschwemmungsgefahr, und dann findet aber trotzdem Rugby-Spiel statt.
Ja, aber die Tribünen, da kann man ja schon hoch, ne? Da hat man ja dann sein 2. Stockwerk.
Ja, das stimmt, aber die Kabinen zum Beispiel sind nicht in der 2. Etage, da bin ich mir relativ sicher. Also ich fand's
fair eigentlich.
Ich find's schon etwas wild. Weil du zeitgleich, was ist denn die Argumentation, dass du sagst, naja, also ich kann entweder ins Stadion gehen oder mich in meine eigene Wohnung nicht nur im 2. Stockwerk aufhalten oder in meinem eigenen Haus, weil sonst ich überschwemmt werden könnte. Aber ich darf ins Stadion gehen und auch vom Stadion wieder nach Hause. Das ist wiederum kein Problem. Am Ende, es gab ein paar Überschwemmungchen. Also es ist jetzt, ich würde nicht von einer Überschwemmung reden. Die Flüsse und Kanäle sind übers Ufer getreten, aber wirklich in einem vertretbaren Rahmen. Also jetzt nicht tragisch oder so.
So, dass keiner verletzt wurde, ne?
Es wurde niemand verletzt. Es gab keine großen Zerstörungen. Ich meine, nach den Waldbränden im Sommer wäre das auch, wenn dann jetzt noch wieder Überschwemmungen dazukommen. Wenn das der neue Rhythmus ist, weiß ich ja nicht. Nee, nichts passiert, niemand verletzt, nichts zerstört. Aber ja, Überschwemmung mit amtlicher Warnung und Evakuierungsaufforderung. Ich meine, du hast die Polizei, die mit Dutzend Polizeiwagen die ganze Stadt abgefahren haben und die Leute darauf hingewiesen haben, dass sie entweder ins zweite Stockwerk müssen oder mit ihnen mit. Und da findet trotzdem Rugby-Spiel statt. Also ich finde es. Ja, also ich meine, es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwie zu sagen, naja, also in der Bonn hat verloren, natürlich versucht man da jetzt, aber also ich finde es halt. Ich finde es wild. Ich finde es auch nicht ganz nachvollziehbar.
Wir werden es nicht mehr ändern können, Marc. Du musst dich damit abfinden.
Ja, ich meine, am Ende. Na doch, na Bonne muss schon aufsteigen. Ich glaube, das wäre schon wichtig, aber. Ja, also ein maues Spiel.
Im Finale ist alles möglich, wenn es dann gegen zwei
Spielen. Ich konnte das Spiel nicht mal gucken, weil der Stream nicht funktioniert hat, weil das Wetter so mau war, dass der Stream die Hälfte der Zeit nicht funktioniert hat und die andere Hälfte der Zeit irgendwelche apokalyptischen Verzerrungen hatte. Die eine Tribüne stand hochkant im Bild. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber es war relativ surreal.
Ich halte fest, Marc war nicht zufrieden.
Er war nicht zufrieden mit der Streamqualität, mit dem Ergebnis und mit dem Ignorieren der amtlicher Anweisung. Ich finde, dann kann man es auch gleich sein lassen. Also die RennerInnen müssen im Kongresszentrum, weil sie im Ausstellungszentrum übernachten, damit Narbonne zu Hause gegen Chambéry verlieren kann. Na, vielen Dank auch. Ich finde, das ist ein echt nicht guter Kompromiss. Hätten die RennerInnen nicht im Stadion übernachten und Narbonne eine Ausstellung machen können? Ich weiß es nicht. Es wäre eine Alternative.
In dem Stadion übernachten können und dann Narbonne gucken können. Das wäre es doch gewesen.
Gibt auch noch VIP-Flächen. Das wäre es doch mal gewesen. Also vielleicht, also man hat es aber auch gemerkt, also es waren irgendwie 2000 Leute weniger im Stadion als sonst. Also es war halt schon auch auffällig. Also normalerweise sind ja so 5000 Leute im Stadion, das waren jetzt so etwas über 3000. Auch ein spürbarer Unterschied. Aber naja, wir sind über der Zeit.
Finden wir jetzt noch einen versöhnlichen Rausschmeißer?
Versöhnlicher Rausschmeißer. Wie gesagt, ich melde mich jetzt einfach mal an und ich sage das jetzt öffentlich, damit ich auch gar keine Wahl habe. Ich werde dann übernächst, also Donnerstag, dann 3.2. Werde ich dann im Centre Français Berlin sein und das Frankreich-Spiel gucken. Wenn ihr auch da seid, sagt gerne Hallo. Essen einen Hotdog zusammen. Ist zumindest beworben, dass es
Hotdog. Ich dachte jetzt Popcorn im Kino, aber.
Popcorn? Also, ich meine, wird es sicherlich auch geben, ist aber nicht beworben. Also, beworben sind Hotdogs okay. Und Getränke.
Typisch französisch.
Natürlich. aber ganz ehrlich, wo isst man sonst Hotdogs? Und
beim das ist. Super Bowl vielleicht? Keine
das
Ahnung.
Ist aber ganz wild, weil Hotdogs sind irgendwie aktuell so ein Trendessen in Frankreich. Es gibt aktuell 3 Hotdog-Ketten, die irgendwie Paris unsicher machen, mit irgendwie 20 verschiedenen Hotdog-Sorten.
Und die auch noch ultra teuer sind, ja, ja.
Ich find's wild. Ich find's richtig wild. Aber das.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die irgendwie so einen richtig geilen Apero veranstalten. Weißt du, was ich meine? So mit Austern und dann Pâte aux Croûtes und dann Charcuterie und ein bisschen Fromage und so. Das wäre. Das Spiel geht um 21 Uhr los, dann gibt es dann so ein Apero, um 19 Uhr geht es dann los und dann ne, so ein Apero Dinatoire. Das wäre so mein.
Wäre gut, aber dann wäre der Eintritt sicherlich nicht mehr umsonst.
Nee, dass jeder das so mitbringen kann, einfach, weißt du?
Ich glaube, du kannst Essen mitbringen. Ich glaube nicht, dass sich jemand dran hindern wird.
Ja, wenn ich da mal einen Käseplatten, da würden sich Leute bedanken, wenn ich da alleine mal einen Käse esse.
Wäre nicht das.
Ey, Marc, das war jetzt ein persönlicher Rausschmeißer. Wir überziehen. Wir
aber es schon eine ist Stunde passiert. Wir waren, okay. Als wir in Grenoble waren, sind relativ vor uns, hat sich dann die Auswärtsfahrgruppe von Provence Rugby hingesetzt. Und dahin hat tatsächlich eine Apero Aufschnittplatte rausgeholt. Also der hatte seine eigene Wurstplatte dabei.
Ja, fühle ich.
Also es ist nicht so weit hergeholt. aber Rauswerfer war's. Schreibt uns gerne eine Nachricht, eine Frage, Kritik, Hinweise, Lob. Auch gerne, freuen wir uns auch immer an bleu-blanc-rugby-pod auf Instagram. Und ansonsten habt ein schönes Rugby-Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.